ARD.
SWR Kultur. Forum.
Gewalt gegen Politiker, wie schützen wir die Demokratie? Mein Name ist Klaus Heinrich. Der gewalttätige Überfall auf Matthias Ecke hat die Öffentlichkeit alarmiert. Dabei ist der Überfall auf den SPD-Politiker in Dresden kein Einzelfall. Immer wieder werden Kandidaten und Amtsträgerinnen in Deutschland bedroht. Im Netz, am Telefon, auf offener Straße. Eskaliert die politische Auseinandersetzung in Deutschland ausgerechnet in dem Jahr, wo in drei ostdeutschen Ländern, in vielen Kommunen und das neue Europaparlament gewählt werden? Wird Gewalt gegen Politiker normal? Und wer ist denn dafür verantwortlich und wer profitiert von einer Atmosphäre der Bedrohung? Und was können Politik, Polizei und Öffentlichkeit gegen eine weitere Verrohung der politischen Auseinandersetzung tun? Darüber wollen wir reden in diesem Forum auf SWR Kultur mit dem Gewaltforscher Professor Dr. Dirk Bayer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, mit Jochen Kopelke, er ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, und mit der Bürgermeisterin von Hermeskeil, Lena Weber. Frau Weber, was ist Ihnen eigentlich durch den Kopf gegangen, als Sie von der Tat gehört haben?
Ja, ich war furchtbar schockiert, auch fassungslos. Man macht sich jetzt natürlich auch Gedanken, kann das bei uns hier auch passieren? Wir hatten natürlich unsere Plakatierungsaktion schon vorgenommen, aber es geht ja dann jetzt nicht nur um die eigenen Parteianhänger, sondern auch die anderen demokratischen Kräfte, die hier unterwegs sind und für die Wahl werben. Und da macht man sich schon einige Gedanken. Ne?
Ist Ihnen Ähnliches als junge Kommunalpolitikerin auch schon passiert, dass Sie bedroht worden sind?
Was heißt bedroht? Also ich habe natürlich in meiner Zeit als Stadtbürgermeisterin doch so die ein oder andere sehr unschöne Erfahrung machen dürfen. Auch mein Beigeordneter wurde tätig angegangen. Er hat eigentlich nur Winterdienst gemacht, wurde dann so leider auch tätig angegriffen. Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass man mir Reifen zerstochen hat, die Scheibe vom Auto eingeschlagen, Scheibenwischer abgebrochen und natürlich ganz viel Hassrede im Netz. Ja.
Wie gehen Sie damit um?
Also ich muss sagen, diese Hassrede im Netz, die beschäftigt mich doch mehr als jetzt das, was in meinem Auto passiert. Das ärgert mich dann vor allem, wenn ich dann nicht zur Arbeit fahren kann und wenn dann die Rechnung nochmal kommt, weil das bezahlt mir ja niemand. Aber diese auch anonymen Zuschriften, die dann mit der Post kommen, die beschäftigen mich, weil mir wird gerade bei diesen Briefen, die mit der Post kommen, ohne Absender, ohne Hinweis, von wem das ist, die nehmen ja die Möglichkeit, überhaupt erst da auch einen Kontakt aufzunehmen, da mal nachzufragen, da nochmal genau nachzuhören, was genau stört dich da in meiner Amtsführung, was soll ich denn deiner Meinung nach anders machen? Also er gibt mir gar nicht erst die Möglichkeit, da mein Handeln da auch zu hinterfragen, weil ich gar nicht genau weiß, was ihn genau stört. Ne? Und das beschäftigt mich im Nachgang doch immer sehr.
Anonymität bei Social Media, aber eben auch bei Briefen, die Sie bekommen haben, werden wir später noch thematisieren in dieser Sendung. Matthias Ecke ist ja leider kein Einzelfall. Am Vortag attackierten Bürger zwei grünen Politiker in Essen. Einer erhielt einen Schlag ins Gesicht. Robert Habeck und Katrin Göring-Eckardt als prominente Grüne wurden gefährlich bedrängt. Der politische Aschermittwoch in der Grünen in Biberach musste abgesagt werden. In Hemmingen hier in Baden-Württemberg wurden jetzt zwei AfD-Politiker attackiert. Herr Kopelke, was sagt Ihnen Ihre Gewerkschaftskollegen von der Basis? Hat die Gewalt gegen Politiker signifikant zugenommen in letzter Zeit?
Ja, das sagen die. Die hat signifikant zugenommen und, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, es gab auch schon einen Toten. Und ich glaube, in der Diskussion, die wir jetzt gerade führen, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass das durchaus bekannt war und wir auch wussten, auf was wir zusteuern, wenn insbesondere Kommunal-, Europapolitik und auch Landespolitik in einer heißen Wahlkampfphase dann aufeinander trifft. Ja, meine Kolleginnen und Kollegen berichten mir, dass es täglich zu Anzeigenaufnahmen oder Situationen kommt, wo natürlich Gewalt gegen Menschen im aktiven Wahlumfeld oder auch Kommunalpolitiker eine Rolle spielt. Und insofern erschreckt es, aber es überrascht nicht.
Seit wann ist das so? Also seit wann nimmt das zu?
Ja, wir erleben im Polizeialltag neben den Opfern im kommunalpolitischen Bereich natürlich auch andere Opfer und sehen, dass wir spätestens in der Hochphase der Corona-Pandemie durchaus nochmal eine veränderte Einsatzsituation und Feststellung auf der Straße getroffen haben. Die Corona-Pandemie war schon so etwas, die nochmal mehr Gewalt auf die Straße gebracht hat. In Teilen sogar ja auch in die Wohnungen, der Anstieg der häuslichen Beziehungsgewalt. Und gerade nach den Lockerungsmaßnahmen fiel auf, dass in vielen gesellschaftlichen Bereichen Gewalt Mittel wurde. Und da ist jetzt mittlerweile schon fast egal, in welchen Bereich sie gucken, ob es der Fußballbereich ist, ob es die häusliche Beziehungsgewalt ist, das politische Umfeld, all da ist mehr Gewalt aus unserer polizeilichen Sicht im Alltag feststellbar und wir selbst erleben ja auch mehr Angriffe, Übergriffe, Beleidigungen. Und insofern, glaube ich, haben wir leider eine sehr aktuelle Diskussion für ein doch sehr gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Also die Gewalt gegen Politiker als nur als ein Aspekt. Die Bundesregierung hat auf Anfrage der AfD-Fraktion mitgeteilt, dass in den vergangenen 5 Jahren über 10.000 gewaltsame Angriffe auf Politiker registriert worden sind, in 1.200 Fällen mit körperlicher Gewalt. Hinzu kommen noch 2.500 Brandanschläge in diesen 5 Jahren. Herr Bayer, auch wenn gut geschützte prominente Politiker eher selten betroffen sind, das sind ganz schön alarmierende Zahlen, oder?
Ja, das sind alarmierende Zahlen und die steigen ja auch. Auch das wird bei dieser Auskunft des Deutschen Bundestages ja mitgeliefert, dass sich die Zahlen innerhalb von 5 Jahren etwa verdoppelt haben. Man muss dazu sagen, glücklicherweise sind diese tätlichen Angriffe, die Körperverletzungen noch Dinge, die seltener vorkommen, die auch nicht so stark gestiegen sind. Es haben insbesondere Bedrohungen, Beleidigungen zugenommen. Das soll das alles nicht verharmlosen, weil wir natürlich auch wissen, was das mit Menschen macht, was das mit den Opfern macht, vor allen Dingen auch wiederholt solche Bedrohungen zu erhalten. Und was wir auch wissen, das sagen auch Politikerinnen und Politiker, dass zum Teil die Familie mit in diese Bedrohung eingezogen wird. Und dann wird es natürlich besonders belastend. Dann führt es auch dazu, dass man sich doch überlegt, muss ich mir das alles antun? Also das ist dann so eine Folge von dieser Konfrontation, auch mit verbalen Formen von Gewalt.
Tatsächlich sind die Grünen im vergangenen Jahr, also 2023, mit über 1.200 Attacken am häufigsten Opfer politischer Straftaten geworden. Mit großem Abstand folgen dann AfD und SPD mit auch über jeweils 400 Fällen. Herr Bayer, warum gerade diese Parteien?
Das hat sich im Übrigen in den letzten 5 Jahren stark gedreht. Wenn wir die Zahlen von 2019 anschauen, da ist noch die AfD die Partei, die da im Zentrum steht und die meisten Angriffe erlebt hat. Das hat sich in den letzten 2 Jahren stark verändert. Und das hat natürlich mit den Diskussionen, politischen, medialen Diskussionen der letzten 2 Jahre zu tun. Die Grünen wurden zum Feindbild schlechthin erklärt, für alles Negative verantwortlich gemacht. Die wollen den Bürgern alles wegnehmen. Die gefährden Deutschland, sie sind arrogant und es wurde fundamental ein Feindbild konstruiert und da sind einige Politiker, je rechter, umso eifriger dabei gewesen und das hinterlässt solche Spuren und das ist wichtig anzuerkennen, was Worte auslösen können.
Wir sprechen über die Zahlen, die bekannt sind. Die Vermutung der Gewerkschaft der Polizei und von Polizistinnen und Polizisten ist natürlich, dass das Dunkelfeld, also noch mehr Opfer, in Wirklichkeit hoch ist und ich glaube, dass insbesondere erste Mechanismen, um das zu erhellen, also wer ist Opfer geworden, wer wendet sich an die Polizei und Staatsanwaltschaft, da wurden erste Mechanismen etabliert, damit wir viel mehr Klarheit bekommen. Das heißt, die Vermutung der letzten 2 Jahre ist auch, dass wir nur über das Hellfeld sprechen und das ist schon extrem, aber das Dunkelfeld dürfte noch größer sein. Und so ein bisschen ist das auch durchgeklungen in der Eingangsvorstellung, ja, ich wurde auch schon mal bedroht beim Winterdienst und so. Und das ist sehr auffällig, dass wir jetzt gerade viel ins Hellfeld holen, damit es für die Staatsanwaltschaften bearbeitbar wird. Aber es gibt garantiert noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch Ähnliches erlebt haben und eben noch gar nicht bei der Polizei waren.
Wir müssen erstmal ausgehen von den Zahlen, die uns vorliegen. Frau Weber, wenn Grüne und AfD vor allem im Fokus stehen von politischer Gewalt oder von Bedrohung, die SPD auch, kommt direkt dahinter. Haben Sie eine Theorie, warum das so ist?
Ja gut, also mein ganz persönlicher, subjektiver Eindruck hängt natürlich ganz eng mit dem zusammen, was ich auf Social Media und mit meiner Arbeit, die ich da leiste, wahrnehme. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, tatsächlich diese Feindbild-Thematik spielt da schon eine sehr große Rolle. Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich aus meiner eigenen Social Media Bubble rauskomme, welche Beiträge man dann auch in so einer Timeline da sieht. Und ich weiß halt nicht, inwiefern da und wie viel Massen da auch erreicht werden, da unterschwellig immer wieder mit diesen Bildern konfrontiert werden, von wegen, ja guck mal hier, die fahren unser Land an die Wand oder die sind an allem schuld und ob das dann ja diesen Hass dann auch nochmal so ein bisschen schürt und auch fördert.
Herr Bayer, Grüne und AfD sind ja quasi spiegelbildliche Parteien. Die AfD ist ja praktisch das glatte Gegenteil zu den Grünen, empfinden sich auch selber so in kultureller, in politischer, in fast jeder Hinsicht. Jetzt eine böse Frage. Sind diese beiden Parteien mit ihrer Haltung jeweils, also nicht nur die negative gegenüber der jeweils anderen Partei, sondern auch, dass sie in gewisser Weise in der gesellschaftlichen Diskussion gewisse Ränder besetzen, ein bisschen selbst schuld, wenn sie in den Fokus geraten? Natürlich nicht, dass sie Gewalt erleben müssen und so weiter, aber dass sie härter rangenommen werden?
Das ist durchaus ein Resultat, wenn man bestimmte pointierte Meinungen, Haltungen zu Themen vertritt. Wir sprechen dann in der Wissenschaft von Polarisierung, die stattfindet. Das heißt, man vertritt energisch einen Standpunkt und das geht immer ein Stück weit damit einher, dass man einen anderen Standpunkt abwertet. So eine Abwertung entstehen über kurz oder Zeit auch lange Zeit Feindbilder. Und das ist das Grundproblem bei Polarisierung, dass wir nicht mehr miteinander reden können, sondern das andere, die gegenteilige Meinung, nur noch abwerten, als feindlich klassifizieren. Und wenn das passiert ist, dann können wir den Feind auch angreifen, weil es ist ja alles nichts wert, was er sagt. Also diese Polarisierungsphänomene, die sehen wir insbesondere seit der Corona-Pandemie. Da war die wirklich sichtbar auf der Straße, weil die Person so aggressiv auf die Straße gegangen ist. Also da ist die Pandemie ein Durchlauferhitzer gewesen. Eine Ergänzung möchte ich noch an Herr Kopelke richten. Es gibt tatsächlich auch mittlerweile erste Dunkelfeldbefunde. Also beispielsweise in Hessen wurden 200 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt vor einiger Zeit. Und da kamen Betroffenheitsraten von über 70% zum Vorschein. Also natürlich viel höher als die Zahlen im Hellfeld. Auch hier gilt, wir reden meist über verbale Attacken, wir reden über Beleidigungen, wir reden, nur ein kleiner Teil hat Tätlichkeiten erlebt, aber diesem Dunkelfeld versucht man sich zu widmen und auch gerade das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen führt derzeit eine bundesweite Studie durch, damit wir dieses Dunkelfeld endlich mal ausleuchten können.
Bleiben wir mal beim Thema Polarisierung. Polarisierung ist ja in der Demokratie und in der Gesellschaft einfach eine Realität. Nicht gut, nicht schlecht, aber ein bisschen Polarisierung schadet ja auch nicht im demokratischen Streit. Wir hatten ja auch lange Zeit unter Angela Merkel Zeiten, in denen überhaupt nicht mehr diskutiert wurde, hat dem Land auch nicht unbedingt besser getan. Wie weit darf denn, Herr Bayer, aus Ihrer Sicht Polemik im demokratischen Wettbewerb gehen?
Das ist eine Frage tatsächlich der Diskussions- und Debattenkultur. Und wir überschreiten immer dann rote Linien und Grenzen, wenn wir andere Personen oder andere Positionen und die sie vertretenden Personen abwerten. Und das sieht man zurzeit, es wird extrem personalisiert, beispielsweise in Richtung Habeck, beispielsweise in Richtung Baerbock. Also das sind Personen, die ganz viel Negatives auch von anderen Politikern auf sich ziehen als Person aushalten müssen. Frau Lang von den Grünen, also da wird nicht mehr die Person, sondern wird ganz schnell die Person angegriffen und da sind die roten Linien überschritten und das sind negative Effekte von Polarisierung.
Sieht man das im lokalen Raum auch, Frau Weber? Erleben Sie auch Polarisierung in Ihrer Gemeinde?
Definitiv aktuell im Wahlkampf mehr als im normalen Alltagsgeschäft. Ich werte das dann immer so, dann muss der politische Gegner irgendwie ein bisschen Angst haben, dass es mit der Wahl nicht klappen könnte, dass er dann persönlich wird. Das ist dann auch nicht schön, da werden definitiv auch Grenzen überschritten und der Schaden ist dann natürlich angerichtet und dann muss man sich hinterher, wenn die Wahl dann gelaufen ist, irgendwie ja Wege erschließen, wie man dann trotzdem nochmal ordentlich miteinander zusammenarbeiten kann. Man vergisst dann eben, dass es sich dann ja oft auch um Bekannte und eben teilweise auch Nachbarn handelt, die sich dann auf einmal da bekriegen. Aber es ist natürlich längst nicht in diesem Ausmaß, wie das jetzt bei BundespolitikerInnen jetzt aktuell zu beobachten ist.
Ja, der Konfliktforscher Uwe Wegschall von der Universität Freiburg sagte dem SWR, die Gewalt richte sich nicht gegen Parteien, sondern gegen den Staat an sich. Herr Kopelke, ist das auch Ihre Beobachtung? In Dresden hätte es genauso gut Politiker anderer Parteien treffen können, sagt dieser Herr Wegschall. Ist das auch Ihre Eindruck, dass sich die Wut nicht gegen bestimmte Personen oder bestimmte politische Haltungen wendet, sondern dass es einfach eine Art allgemeine Aggression gegen alles ist, was mit Staat und dieser Gesellschaft zu tun hat?
Nee, die Auffassung vertrete ich nicht. Ich habe auch eine andere Sichtweise darauf. Das hat was damit zu tun, dass der Polizeialltag natürlich geprägt davon ist, dass wir schon sehen, wer Opfer wird, wer Täter ist und welche Umstände, welche kriminologischen Phänomene dazu beitragen, dass Straftaten passieren. Und da stellen wir schon fest, dass sehr gezielt bestimmte Personen angegriffen werden, im Netz sowieso. Ist ja mehr ein straffreier Raum, wo Hass und Hetze ungehemmt verbreitet werden kann. Und auf der Straße sehen wir das auch. Und das kann man am Bundesminister Habeck festmachen. Das sieht man auch in den Personen, die Spitzenfunktionen in Parteien haben. Und da ist es eben nicht der Staat und die Politik, sondern es ist ganz gezielt gegen Menschen. Was meine ich damit? Es gibt ja schon organisierte Protest- und teilweise Angriffssituationen, die durch Telegram, Messenger und so weiter sehr koordiniert, strukturiert, geplant ablaufen und dadurch ein Protest an einer Fähre entsteht oder eben in Berlin bestimmte Situationen entstehen. Wir erleben es, haben es an Silvester erlebt, abgesprochene Angriffe auf zum Beispiel Einsatzkräfte. Also das ist aus meiner Sicht mehr als nur der Staat wird hier angegangen, sondern die, die ja in Verantwortung kommen wollen, die die Verantwortung für Regionen, Kommunen übernehmen wollen, all die werden sogar schon im Vorfeld gezielt aufgesucht, damit meine ich nicht die Wochenendtat, aber gezielt aufgesucht, um natürlich einzuschüchtern, abzuhalten von politischem Engagement. Und das sollte man sehr ernst nehmen und eben nicht verallgemeinernd sagen, das ist nur eine Form der Ablehnung des Staates.
Okay, gezielte Angriffe, Herr Bayer, ist das auch Ihre Erfahrung und Ihre Sichtweise? Ist diese Aggression, die sich da breit macht, tatsächlich ja in dem Sinne dann auch politisch und nicht nur, was ich, allgemeine Aggression?
Wir haben völlig unterschiedliche Phänomene. Wir haben natürlich zum Teil bloße, sinnlose Aggression, wo der politische Zweck, das Ziel nicht unbedingt sichtbar wird. Wir haben aber auch, und von daher sollten wir aus meiner Sicht auch solche Phänomene jetzt auf keinen Fall unterschätzen, wenn einzelne Politiker angegriffen werden, würde ich das als einen Angriff auf das demokratische System werten, auf Grundprinzipien der Demokratie, die mit Meinungsfreiheit einhergehen, mit Rechtsstaatlichkeit. Hier wird das Recht teilweise in die eigene Hand genommen, das muss unbedingt unterbunden werden. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur Angriff auf den Staat, sondern Angriff auf die Demokratie findet hier statt. Auch wenn wir jetzt beispielsweise den Überfall oder die Gewalt in Dresden sehen, der junge Mensch, der 17-Jährige, wird wahrscheinlich nicht hochideologisch motiviert gewesen sein. Und trotzdem ist das aus diesem Klima des Hasses entstanden, der Angriff auf einen SPD-Politiker und auf Grüne. Ich bin sehr davon überzeugt, dass diese jungen Leute keine AfD-Politiker angegriffen hätten, wenn sie Plakate gehängt hätten. Also von daher schwingt eine politische Dimension in jedem Fall mit, auch wenn nicht unbedingt ein ganz klares politisches Motiv eine Rolle gespielt hat.
Manche sagen ja auch, wir erleben sowas wie einen Kulturkampf in Deutschland. Stadt gegen Land, elitäre Akademiker gegen gedemütigte Normalos. Stimmt das, Herr Bayer?
Ja, natürlich. Man spitzt immer zu, wenn man Gesellschaftsdiagnosen tätigt. Aber das sind Dimensionen von Polarisierungen, die eine Rolle spielen. Manche dieser Polarisierungen führen nicht zu Gewalt. Also Stadt, Land sehe ich jetzt nicht, dass wir da gewalttätige Konflikte heraufziehen würden. Aber in anderen Bereichen, rund um das Thema Migration beispielsweise, da sind dann schneller auch radikalere Positionen zu erkennen, die wieder ein Klima erzeugen. Und das ist wirklich die Veränderung, die man auch schön von außen, jetzt aus von der Schweiz aus, feststellen kann. Ich habe den Eindruck, in Deutschland ist das politische Klima rauer geworden, die Diskussion ist rauer geworden, man greift sich schneller an. Es ist keine Form von Verständigung, die gesucht werden soll, sondern man hat seine Position und ist von dieser felsenfest überzeugt und lässt nichts anderes zu. Und das ist nicht, was Demokratie ausmacht. Das ist ein Weg, der grundsätzlich gefährlich ist.
Und der Humus dafür, sagen manche, sind die Unzufriedenheiten, etwa mit der eigenen wirtschaftlichen Lage, Perspektivlosigkeit, Abstiegsängste etc. Das ist aber nur der Humus, aber noch kein richtiger Grund, aggressiv zu werden, oder?
Ja, subjektive Benachteiligungserfahrungen sind schon wichtig, sind im Prinzip sogar wichtiger, wissen wir aus der Forschung, als objektive Benachteiligung. Also es sind in der Regel nicht die Leute, denen es ganz schlecht geht, die jeden Tag gucken müssen, wie sie den nächsten Tag was zu essen auf dem Tisch haben, die aggressiv werden, sondern sind eher die Leute, denen es einigermaßen gut geht, die aber den Eindruck haben, mir wird morgen was weggenommen und mir könnte morgen etwas weggenommen werden. Von daher sind solche subjektiven Eindrücke es wird schlechter, mir geht es schlechter. Die sind schon wichtig und motivieren Menschen zu teilweise aggressiven Akten.
Ich komme nochmal auf die Stadt-Land-Geschichte zurück. Viele auf dem ländlichen Raum fühlen sich ja benachteiligt. Da fährt der Bus nicht, es gibt nicht genügend Geld für die Entwicklung der Region, Begegnungsstätten fallen weg. Ist es nicht sinnvoller, in solche Dinge zu investieren, als etwa in irgendwelche Demokratieprojekte? Frau Weber, wie ist Ihre Erfahrung als Bürgermeisterin im ländlichen Raum?
Ja, ich muss mich tatsächlich an ganz vielen Punkten, die mein Vorredner hier eben vorgebracht hat, auch anschließen. Also jetzt muss ich dazu sagen, haben wir in Hermeskeil aktuell gefühlt an jeder Ecke eine Großbaustelle und gleichzeitig natürlich eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende. Und das birgt, das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, schon ein Potenzial für diese Unzufriedenheit. Also aktuell erleben meine Bürgerinnen und Bürger, es wird auf jeden Fall teurer, das hier geht nicht voran, hier die Straße bleibt immer noch kaputt, wenn die saniert werden soll, müssen wir nochmal mehr Grundsteuern bezahlen. Also es ist schon aktuell so ein Thema, wo die Bürgerinnen und Bürger sich auch natürlich im Netz lautstark darüber auslassen. Und dann wird dann natürlich nachher nicht hinterfragt, okay, kriegen die jetzt unser Geld, also jetzt das Stadtgeld da oben in die Aufnahmeeinrichtung oder ist das nochmal anderes Geld und warum ist dann für uns nicht mehr Geld da? Und da sehe ich dann schon dieses Thema mit der subjektiven Wahrnehmung einer möglichen Benachteiligung. Und das ist zumindest das, was bei uns für sehr viel Stimmungsmache sorgt.
Ja. Gibt es aus Sicht der Polizei, Herr Kopelke, einen Unterschied der Atmosphäre, der gesellschaftlichen Atmosphäre zwischen Stadt und Land?
Nein, den gibt's.
Ja?
Wenn Sie die Großstädte, die Ballungszentren annehmen, dann hat allein die unterschiedliche Zusammensetzung der jeweiligen Stadtteilgesellschaft, Stadtbevölkerung natürlich Einfluss auf die Lebenssituationen und auch das politische Klima. Das ist ein großer Unterschied, ob Sie einen Ballungsraum betrachten, politisch, polizeilich, sozial, wissenschaftlich. Das ist ein Unterschied als zum Beispiel eine ländlich geprägte Region mit einer Dorfstruktur, in der jede kennt und dem es zum Beispiel aktive Vereinsleben gibt, in denen es Kommunalpolitik gibt, wo sich jeder kennt und dann sozusagen auch gemeinsam in entsprechenden Räten oder anderen Strukturen dann auch sozusagen mit Ideen und Kompromissen Politik erarbeitet wird. Es gibt aus unserer Sicht zumindest einen großen Unterschied. Was die Themen angeht, gibt es aber wahrscheinlich viele vergleichbare. Ich möchte das an einer Situation festmachen, als wir in der Energiekrise waren und sozusagen die Energiepreise extrem hoch gingen. Da waren wir kurz vor der Winterzeit. Alle hatten Sorge und auch die Polizeien im Szenariendenken. Heizen kostet sehr viel Geld, die Menschen haben aber nicht viel Geld. Welche Mechanismen entwickelt Politik, damit eben nicht der Frust sich auf der Straße entlädt? Es hieß damals, es würde zum Beispiel einen heißen Herbst geben. Es würden Straßenkämpfe, Verteilungskämpfe stattfinden. Und durch politische Mechanismen und auch durch Parlamentarismus und bestimmte Umstellungen in der Wirtschaft ist es ja gelungen, dass das überhaupt nicht stattfand. Und jetzt sehen wir in der Frage von Wohlstand, Verteilung von Wohlstand und auch dem Zugestehen von Unterstützung, dass natürlich zunehmend auch einen Unterschied gibt, ob es eine Diskussion in einem Ballungsraum gibt oder eine Diskussion im ländlichen Raum. Das würde ich schon sagen. Polizeilich haben wir auch Unterschiede. Die Polizeistationen auf dem Dorf, die haben gar nicht mehr so viele Polizistinnen und Polizisten vor Ort, die all ihren Aufträgen nachkommen. Viele polizeiliche Lagen konzentrieren sich ausschließlich auf Ballungsräume. Haben wir am 1. Mai gesehen, Silvester gesehen und. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass wir auch in der polizeilichen Wahrnehmung einen Unterschied feststellen, wird der ländliche Raum überhaupt noch genügend geschützt oder eben nur noch Ballungszentren, nur noch Problemstadtteile oder.
Gewalt gegen Politiker, wie schützen wir die Demokratie? So heißt das Forum auf SWR Kultur heute. Zurück zum verschärften politischen Diskurs. Müssen sich, Herr Bayer, demokratische Politiker mehr zügeln oder stärkt im Gegenteil die temperamentvolle Auseinandersetzung nicht eigentlich die Demokratie?
Die Auseinandersetzung stärkt die Demokratie. Die Demokratie lebt davon, dass unterschiedliche Positionen vertreten, artikuliert werden, dass bringt das Land voran. Das hat die Bundesrepublik entwickelt und zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber es braucht dafür keine Angriffe, keine hassartigen Äußerungen. Es braucht da keine Fake News und auch Politiker des demokratischen Spektrums nutzen solche Fake News, Halbwahrheiten, um ihre Position zu stützen. Ich meine, da würde ich mir einfach wünschen, dass sauberer, sachlich um die einzelnen Positionen gestritten wird und nicht unsachlich und populistisch, dass man versucht, eben mit möglichst drastischen Angriffen, drastischer Sprache Leute für seine Sache zu gewinnen.
Aber wo ist der Unterschied beispielsweise zu den 70er Jahren, als sich noch Franz Josef Strauß und Herbert Wehner im Bundestag rhetorisch knallhart duelliert hatten?
Das ist das, was Sie mir voraus haben. Sie waren da schon auf der Welt und konnten denen zuhören. ich war da noch nicht auf der Welt. Und für mich ist das, was man so in den letzten Jahren hört, wie sich Politiker angehen und wie sie sich in den politischen Diskussionsprozess einbringen, ist schon etwas anderes. Vielleicht, wenn man zu lange die Merkel-Zeit erlebt hat, ist das etwas Besonderes, dass es jetzt viel höher und viel dramatischer einhergeht. Aber ich glaube schon tatsächlich, es gibt den Unterschied durch den Einzug von AfD in die Parlamente, haben sich die Diskussionen schon verändert. Mhm. Und es wird unsauberer auch mit Themen und Argumenten gearbeitet. Aber möglicherweise waren die 60er, 70er Jahren dann noch ganz anders aufgestellt. Ich war da noch nicht auf der Welt.
Okay. Aber lassen Sie mich das an der Stelle sagen. Es gab da auch noch kein TikTok, kein Instagram, kein Facebook, keine Kommentarfunktion, wo ich unentdeckt hetzen konnte ohne Repression. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob Sie eine politische Debatte von gestandenen Politikerinnen und Politikern der 60er, 70er Jahre sehen, die durch den Öffentlich-Rechtlichen auf die Fernseher gebracht wurde und die Menschen um 20 Uhr vor der Tagesschau saßen, oder eben jetzt in 60 Sekunden versuchen, ein Grundsatzprogramm einer Partei darzustellen und eben nur in Überschriften polarisierenden Begriffen verfangen und versuchen, eine digitale Welt in eine politische Debatte umzuformen oder andersrum. Und das ist eine unfassbar schwierige Entwicklung, dass eben die digitale Welt und die echte Welt nicht mehr so richtig zusammenpassen.
Das ist auch Ihr Problem, Frau Weber. Sie hatten das ja eingangs gesagt, dass Sie auch schon Erfahrungen gemacht haben mit kaputten Reifen und so weiter. Aber dieses Social Media oder die anonymen Briefe, die Anonymität ist ja eher das Problem als das Medium, macht echt zu schaffen. Kann man das nicht in den Griff kriegen? Oder hätten Sie eine Idee, einen Fortschritt, wie man das aus der Welt schaffen kann, oder ist der Drops gelutscht?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich aber davon überzeugt, also von allem, was ich da lese und was ich auch jetzt aktuell im Haustürwahlkampf einfach mitbekomme, es fehlt irgendwie an politischer Bildung. Gerade jetzt, was die Kommunalpolitik betrifft. Wir werden ja auf kommunaler Ebene für Dinge verantwortlich gemacht, die wir gar nicht beeinflussen können. Hm. Ja? Und deswegen vermengen sich, glaube ich, die Themen da auch so und auch die Verantwortlichkeiten so ein bisschen. Und plötzlich sucht man vielleicht, also ich weiß das nicht, das ist vielleicht ein Erklärungsansatz, aber man sucht vielleicht den, der dann gerade greifbar ist und diese Politik und alles, was da passiert, gerade vor Ort verkörpert und der da für mich auch greifbar ist. Ne? Also ich bin halt die Bürgermeisterin, sage ich jetzt mal salopp. Mich trifft man auch beim Einkaufen und man kennt mein Auto und man weiß ganz genau, wo ich wohne. Und das ist halt bei dem Bundestagsabgeordneten vielleicht schon was anderes. Ne? Und ich habe schon das Gefühl, dass wir als KommunalpolitikerInnen da einfach ein bisschen noch sensibler in der Sache umgehen müssen, aber auch vielleicht noch ein bisschen dichteres Fell haben müssen, weil wir tatsächlich für alle direkt greifbar sind. Ne? Und wir sind ja daheim tätig. Ne? Das darf man da nicht außer Acht lassen. Und ich sehe es schon als eine unheimlich schwierige Entwicklung auch für die Demokratie an. Das wurde eben schon gesagt. Einfach weil der Großteil der politisch aktiven Menschen ist ja im Ehrenamt tätig. In der Gemeinde, im Gemeinderat, im Stadtrat, als Bürgermeisterin, im Ehrenamt oder im Hauptamt. Und wenn das uns irgendwann mal wegbricht, oder dann sehe ich da schon eine ganz große Gefahr für unsere Demokratie in der Bundesrepublik.
Aber das Problem gibt es ja schon länger. Ich habe auch mal eine Sendung gemacht über Bürgermeisterkandidaten, das Fehlen von oder die fehlende Rekrutierung von Bürgermeisterkandidaten. Sie sind ja auch organisiert bei den jungen Bürgermeistern. Gibt es da denn jetzt eine Trendwende, dass wieder mehr Leute, und nicht nur junge, sondern generell bereit sind, politische Ehrenämter in der Kommune zu übernehmen? Oder kommt das jetzt auch erst recht durch die Erfahrungen, über die wir hier gerade reden müssen, dass viele sich von diesem Engagement abwenden?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich musste leider schon feststellen, dass mir liebgewonnene Kolleginnen und Kollegen frühzeitig gesagt haben, sie legen ihr Amt nieder. Hm. Und aus Gründen, weil es eben persönlich geworden ist. Also ich sage auch, wir können in der Kommune gerne über die Sache streiten. Tatsächlich sind wir uns in den allermeisten Sachen, ich sage jetzt mal 99,5%, sogar einig. Wir hatten genau 2 Beschlüsse in den letzten 5 Jahren, die nicht so gelaufen sind, wie es seitens Verwaltung vorgestellt wurde. Aber das wird dann außer Acht gelassen. Ne? Man präsent sind die persönlichen Auseinandersetzungen. Und ich glaube, das tut der Debattenkultur eigentlich gar nicht mal so gut.
Der eben schon mehrfach zitierte Robert Habeck sprach in einer Reaktion auf den Angriff auf Ecke von einem widerlichen und unentschuldbaren Ausfluss einer Verrohung von Sprache, Debatte und Enthemmung in den sogenannten sozialen Medien. Über die sozialen Medien haben wir gerade schon gesprochen, aber allgemeine Verrohung der Sprache und Debatte, Herr Bayer, ist das auch Ihre Beobachtung?
Ich bin ja immer Freund davon, dass man solche Phänomene misst, dass es dann Statistiken dazu gibt. Und das ist gar nicht so einfach, sowas statistisch zu belegen. Was man feststellen kann, da wird mir Herr Kopelke sicherlich auch recht geben, die Kriminalstatistiken, die auch nur einen Teil der Kriminalität darstellen, die in den letzten 2 Jahren Anstiege von Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung aufzeigen. Und da rede ich jetzt nicht nur von verbalen Formen, da rede ich von Tätlichkeiten, von Körperverletzungen. Also da passiert tatsächlich etwas in der Gesellschaft. Es geht rauer zu. Gleichzeitig muss man auch sagen, vor 15 Jahren sah das auch schon mal schlimmer aus. Wir hatten uns an Jahre der rückläufigen Gewalt und Kriminalität gewöhnt und jetzt müssen wir mit diesen neuen Situationen zurechtkommen. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, wenn man über solche Zahlen redet, dass wirklich der absolut größte Teil der Bevölkerung nichts mit Gewalt und Kriminalität am Hut hat. Ich würde mir wünschen, dass diese Menschen sich häufiger zeigen, dass sich diese Menschen häufiger äußern in Sozialmedien-Diskussionen, aber auch lokal, auch kommunal, dass die sich einbringen. Diese schweigende Mehrheit, über die können wir nicht reden, die ist aber in der Regel eine überzeugte, eine gute, eine demokratische Mehrheit, aber die muss aktiviert werden und die muss sich einbringen.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Gänsehaut, weil mir als Polizist so richtig dieses Gerechtigkeitsgefühl gerade im Körper rumgeht. Und zwar, wenn ich Äußerungen höre, dann muss ich mich verändern. Wenn mir die Reifen zerstochen werden, dann muss ich mich verändern, damit ich keine Briefe von unbekannten Menschen bekomme. Das tut richtig weh zu hören als Polizist. Warum? Diese Menschen begehen Straftaten, die machen etwas Verbotenes und dafür müssen die bestraft werden von einem unabhängigen Gericht, vor einem Richter, einer Richterin. Und deswegen kann man ja nur alle ermutigen zu sagen, wer Unrechtes erfährt, muss sich an die Polizei und Staatsanwaltschaft wenden können, dem muss nachgegangen werden. Wir führen ja gerade mit dem Bundeskriminalamt zum Beispiel auch in dieser Hass- und Hetze-digitalen Welt Situation ja Action Days durch. Also wer an seinem Computer meint, alle verunglimpfen zu können oder beleidigen und bedrohen. Einmal im Jahr gibt es eine Riesenaktion, da holen wir die alle aus der Dunkelheit und führen die dem Richter vor. Und das wirkt. Und das ist auch ein Kurs, den man braucht, damit man nämlich die Menschen, die Gutes tun, die sich für die Gesellschaft einsetzen, die nicht die schweigende Mehrheit sind, schützt. Und deswegen habe ich da an der Stelle kurz Gänsehaut bekommen, weil ich eben das nicht möchte. Dafür bin ich Polizist. Ich schütze andere, damit andere sich frei bewegen können. Verrohung der Gesellschaft, ja klar. Also, Sie können keinen Polizeieinsatz mehr fahren, wo Sie nicht von irgendjemandem einen Schlauchschwätzer an der Seite haben, der meint, der kann es besser. Dabei ist der Polizeiberuf natürlich schwer. Das ist erst einmal überhaupt nicht verkehrt. Aber dass die Menschen anfangen, sich einzumischen, alles in Frage zu stellen, selbst jede Rechtsordnung in Frage gestellt wird, der Meinung sind, bestimmte Straftatbestände gelten für sie nicht, oder sogar im Parlament anfangen, rumzupöbeln und ein asoziales Verhalten an den Tag zu legen und viel mehr Ordnungsrufe zu kassieren, zeigt doch, wo wir angekommen sind.
Das klingt gefährlich, Verhalten, ja? Das klingt regelrecht gefährlich.
Absolut, weil die Grenze verschwimmt. Wenn ich im Internet beleidige, hetze und extremistisch unterwegs bin und ich dann aber mein Wohnzimmer verlasse und viele denken, jetzt kann ich mich hier genauso verhalten und spüren keine Grenzen, spüren keine Gesellschaft, die sich dagegen stemmt, dann ist das ein Freifahrtschein für Extremisten. Und deswegen ist ja gerade gut, dass diese Empörung, diese Angst und dieses dem stellen wir uns entgegen, jetzt gerade durchs Wochenende auch nochmal so deutlich und sichtbar geworden ist. Das macht Mut. Und jetzt braucht es die richtigen politischen, schnellen Entscheidungen. Aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei kann man im Strafrecht an einigen Stellen nachbessern, aber auch in der Frage von Ansprechstellen, damit man eben Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern unterstützt, dass sie im Wahlkampf bleiben, dass sie für ihre Sache eintreten und eben nicht sich klein machen lassen, so wie einige das versuchen, damit sie politische Mehrheiten generieren und andere Staatsformen anstreben.
Ja, was tun, das wollen wir gleich besprechen. Vorher habe ich noch eine Frage an Herrn Bayer. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich heute auch geäußert zum Fall Ecke und er hat einen Geruch von Weimar verspürt. Fragen wir es mal andersrum. Wer profitiert von der Verunsicherung, die natürlich die Folge ist von solchen Anschlägen, erstmal auf Politiker, aber auch die Bürger fühlen sich natürlich unwohl, wenn unsere Politiker angegriffen werden?
Ja, den Vergleich habe ich tatsächlich mehrfach gehört jetzt mit Weimar. Und auf der einen Seite finde ich, ist das durchaus richtig, darauf hinzuweisen. Es gab eine Zeit, da wurden Menschen auch aufgrund ihrer politischen Aktivitäten angegriffen, da wurden sie getötet. Also wir reden noch über noch schwerere, also wir haben auch schon den Fall von Herrn Lübcke gehabt. Ja. Aber die Tötung ist doch etwas, was wir hier seltener sehen als in Weimar. Also diesen Vergleich zu ziehen, damit können etwas noch Schlimmeres vorbereitet werden. Das finde ich auf der einen Seite richtig und gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, Weimarer Republik war natürlich an verschiedenen Stellen kaputt. Die Justiz hat das überhaupt nicht verfolgt. Und Herr Kopelka hat gerade gesagt, wie wichtig Strafverfolgung ist, dass die Täter eben nicht meinen, sie kommen davon. Und das hat in der Weimarer Republik überhaupt nicht funktioniert. Und da scheitert sozusagen der Vergleich. Zurzeit, wer profitiert von diesen Angriffen? Ich behaupte, dass man keine Gruppe ausmachen kann, die davon profitiert, sondern man kann eigentlich nur ein neben den Personen, die es betrifft, ein Opfer ausmachen und das ist unser demokratisches System. Und das Schlimme ist, das wird von außen angegriffen, von Russland angegriffen, von China angegriffen, die mögen die Demokratie nach unserer Prägung nicht und sie wird von innen angegriffen, von verschiedenen extremistischen Strömungen. Am Ende profitieren die davon auf diese Angriffe der Demokratie.
Ja, gleich findet eine Sonderkonferenz der Innenminister statt, kurz nach dieser Sendung, wenn diese Sendung zu Ende ist, um 18 Uhr. Frau Weber, was erhoffen Sie sich von dieser Konferenz ganz konkret für sich persönlich auch selber als Bürgermeisterin? Mehr Hilfe, mehr Polizei, mehr Prävention, mehr Training. Was kann man erhoffen? Was muss man tun?
Ja gut, man muss jetzt dazu sagen, es ist ja zum Beginn des Jahres schon ein bisschen was passiert. Ich war ja auch in Berlin dabei, als die Bundesinnenministerin den Förderbescheid übergeben hat, als es um die Krönung der Allianz zum Schutz der kommunalen Amts- und MandatsträgerInnen geht. Und wir hatten da ja auch in einer sehr guten Zusammenarbeit mit vielen Akteuren ja schon so einen kleinen Maßnahmenplan da vorbereitet. Ne? Also wir haben ja schon diese Leitideen da stehen, diese Leitlinien, angefangen bei Maßnahmen zur Erhöhung von der Wertschätzung der auch kommunalen Politik, aber auch eben Stärkung der politischen Bildung. Und was uns natürlich auch ganz wichtig war, dass wir ja eben auch eine bundeszentrale Ansprechstelle da einrichten. Einfach, dass dann auch jeder weiß, da kann ich mich jetzt tatsächlich mit meinem Anliegen auch hinwenden. Das wird dann auch ernst genommen, weil ich glaube, das, was am Anfang gesagt wurde, dieses Dunkelfeld, das ist so. Also man stellt sich ja als Politikerin auch die Frage, ja, gehört das jetzt zu dem Amt dazu? Habe ich das mit eingekauft? Muss man das aushalten? Und dann stellen sich viele andere natürlich die Frage, okay, wenn das da irgendwie so da ein bisschen dazugehört, macht man das dann überhaupt? Und da wäre es mir wirklich wichtig, dass da nochmal ein bisschen das sortiert wird, dass man sagt, okay, es muss keiner aushalten, dass da irgendwie so schlecht mit einem umgegangen wird. Ne? Wir wollen ja hier einfach auf der sachlichen Ebene gerne streiten. Ich muss jetzt sagen, ich mache jetzt seit über 10 Jahren, bin ich politisch aktiv und ich streite sehr gerne in der Sache. Ne? Ich vertrete da auch sehr gerne meine Position und setze mich dafür ein.
Aber brauchen Sie konkret beispielsweise Polizeischutz beim Plakatieren im Wahlkampf? Wollen Sie auch, dass Sie Ihre Adresse, Ihre Privatadresse vom Wahlzettel verschwindet? Das sind ja probate Mittel.
Also dass die Adresse vom Wahlzettel verschwindet, das wäre schon mal ein ganz guter Anfang, würde ich sagen, weil dann könnte man schon mal die ein oder andere Zuschrift da sicherlich vermeiden. Ob ich jetzt Polizeischutz beim Plakatieren brauche, eher nicht. Also man muss jetzt dazu sagen, eigentlich weiß das Ordnungsamt und auch die Polizei, wann der Plakatierstart ja losgeht. So, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zeigt, okay, da könnte jetzt vielleicht was passieren, dann, also jetzt sind wir mal ehrlich, passiert ja in den seltensten Fällen jetzt was beim beim Plakatieren.
Aber sie könnten also jetzt nur noch gemeinsam plakatieren und nicht mehr abends oder nachts in der Dunkelheit plakatieren. Das wären ja auch Möglichkeiten. Oder
also,
gehen wir schon zu weit?
Ja, tatsächlich haben wir unsere Plakatieraktion nachts gemacht. Einfach, weil man dann weniger den Verkehr stört und auch selber weniger gestört wird. Sind halt weniger Menschen unterwegs und das macht es dann ein bisschen einfacher. Ich würde jetzt tatsächlich da jetzt auch nicht übertreiben wollen, dass es jetzt heißt, wir brauchen jetzt da irgendwie Schutz beim Plakatieren. Also das wäre meiner Meinung nach eindeutig übertrieben. Es braucht aber im Allgemeinen einfach nochmal ein bisschen mehr, ja, ich kann mich dann nur wiederholen, Sensibilisierung in der Bevölkerung. Also ich ärgere mich halt auch zutiefst, dass ich jetzt an einer Stelle schon 5-mal nachplakatieren war. Aber einer einfach partout mein Plakat da wohl nicht hängen haben will.
Herr Kopelke, Sie fordern natürlich mehr Präsenz, bessere Ausstattung der Polizei, wünschen sich auch mehr Datenzugriff, um bei Social Media mehr mitmischen zu können. Als Polizei brauchen wir auch neue Gesetze?
Keine neuen. Wir brauchen an einigen Stellen eine Nachbesserung, weil Sie eben, wenn Sie jetzt diese aktuellen Fälle sehen, dann sehen Sie, dass das Strafrecht da verallgemeinert. Also es ist eben nicht entscheidend, ob das eine Wahlveranstaltung ist oder nicht, wenn es um eine Schlägerei geht. Und da kann man oder schlagen wir zumindest vor, dass man nachschärft, um diesen Themenkomplex Wahlen, Schutz der demokratischen Abläufe nochmal besonders im justiziellen Verfahren betrachtet. Und ich glaube, was ich so wahrnehme in der Bevölkerung, die wünschen sich, wenn ich Polizei anrufe, muss die auch sofort kommen. Und das haben Innenministerinnen und Innenminister in der Hand. Und deswegen ist meine Erwartungshaltung an diese Sonderinnenministerkonferenz unter Beteiligung der Bundesinnenministerin auch, dass heute Einigkeit herrscht und keine Streiterei und kein Gezanke losgeht, sondern der Ernst der Lage erkannt wird. Und so wie wir das im Polizeialltag kennen, sich die Leute zusammenschließen, Teams bilden und Schutz und Sicherheit verbreiten. Und das ist, glaube ich, auch das, wo alle heute hingucken. Wie verhalten sich diese Innenministerinnen und Innenminister? Wie geht's weiter?
Klares Signal an Politiker, an Polizisten und andere Sicherheitsmitarbeiter, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger, Herr Bayer. Denn die sollten ja auch mitspielen. Ist ja auch mehrfach angesprochen worden. Frau Weber wünscht sich auch wache Bürger, die darauf achten, dass jetzt nicht jedes Plakat gleich wieder zerfetzt wird. Was können denn die Bürgerinnen und Bürger tun, damit aus dieser Atmosphäre keine schlechte und schlimmere Atmosphäre wird, wie das manche Zündler sich vielleicht wünschen?
Sie können politische Bildung als Stichwort wurde angesprochen. Also auch Erwachsene brauchen in Bezug auf bestimmte politische Prozesse noch eine Nachschulung, um zu verstehen, wer genau für was verantwortlich ist, wer welche Entscheidungen trifft. Also es braucht Interesse an Politik, es braucht Wissen um Politik. Gesetze lösen das nicht. Das ist ein gesellschaftliches Problem, über das wir hier reden. Und natürlich sind wir dann auch wieder in den Schulen, die junge Menschen auf das vorbereiten müssen, auf ein ziviles Miteinander vorbereiten müssen. Die Mediensozialisation ist angesprochen. Was mir in den letzten Jahren immer mehr durch den Kopf geht, ist, wie wir auch wieder die Eltern in ihre Verantwortung bringen. Wenn ich eben sehe, dass ein 17-jähriger Jugendlicher in Dresden Politiker mit seinen Freunden angeht, was ist im Elternhaus passiert, dass ein junger Mensch dazu wird, zu so einem aggressiven Menschen, haben die Elternhäuser möglicherweise auch bestimmte Ideologien, die am Abendbrottisch da verbreitet werden. Also da möchte ich gern irgendwie noch Handhabe haben, habe aber jetzt nicht die Lösung, dass die Eltern, die Familien hier auch eine Rolle spielen.
Helfen möglicherweise die Demonstrationen, die wir Anfang des Jahres erlebt haben, speziell gegen die AfD, aber eigentlich für die Demokratie, nicht nur in den großen Städten, sondern eigentlich in allen, auch kleineren Orten auf dem Land, helfen diese Proteste möglicherweise eine bessere Atmosphäre wiederherzustellen? Und kann man diese Bürgerproteste im Falle eines Falles, falls die Dinge doch eskalieren, wieder mobilisieren zum Schutz der Demokratie, Herr Bayer?
Also sie sind ein extrem wichtiges Signal, ohne Zweifel. Man hat auch gesehen, was danach passiert ist mit der Zustimmung zur AfD. Wenn viele Menschen zeigen, dass sie eben nicht mit diesen Positionen zufrieden sind, dass sie dagegen sind, dann fangen die Menschen an, nachzudenken, fangen an, sich noch etwas intensiver zu informieren.
Also und sich auch kennenzulernen, auch zu sehen, dass ich bin nicht alleine.
Ne? Ja, als Signal sind die unglaublich wichtig. Aber auch da ist natürlich, Menschen und politische Haltungen zu verändern, passiert nicht durch einzelne Demonstrationen. Das sind längere Prozesse, da sind eben auch die Lokalpolitiker mit Gesprächen ein Stück weit gefordert, auch wieder Nähe zu suchen, die Diskussion zu suchen. Das machen viele Politikerinnen und Politiker auf lokaler Ebene, ich weiß das. Aber gerade die Angst vor Aggression und Gewalt hält sie vielleicht da auch ein Stück weit zurück. Also den Diskurs pflegen, intensiv pflegen, das braucht es. Es gibt keine kurzfristige Lösung für diese Problematik.
Das war das SWR-Kulturforum zum Thema Gewalt gegen Politiker. Wie schützen wir die Demokratie? Es diskutierten der Gewaltforscher Professor Dr. Dirk Bayer von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Jochen Kopelke war dabei, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, und die Bürgermeisterin von Hermeskeil, Lena Weber. Herzlichen Dank für die Diskussion. Mein Name ist Klaus Heinrich.